Die letzten Worte, die der 34 Jahre alte Pilot Sekunden vor seinem Tod im Stößensee sprach, vermitteln die Dramatik. »Ruhig, ruhig, ruhig«, sagte Boris Kapustin zu sich selbst und an seinen Co-Piloten Juri Janow gerichtet, während seine Maschine aus dunstigem Himmel Richtung Boden raste. Als er unter dem Wolkenschleier die Häuser von Charlottenburg sah, rief er voller Verzweiflung, »Wohin, Juri?« Es gab keinen Platz, um das Düsenflugzeug zu Boden gehen zu lassen, ohne viele, sehr viele andere Menschen in Lebensgefahr zu bringen. Noch hätten sich beide mit dem Schleudersitz aus dem Jet katapultieren können, Kapustin aber hielt die Hände bis zum Ende am Steuer und steuerte den Jet über die Häuser hinweg in den See, in den sicheren Tod. Wir wissen so genau, was am Mittwoch, dem 6. April 1966 um 15.36 Uhr geschah, weil alliierte Funkbeobachter in West-Berlin die Funksprüche sämtlicher sowjetischer Flugzeuge belauschten, also auch die letzten Wortwechsel zwischen der Jetbesatzung und der sowjetischen Bodenleitstelle in der DDR. Das ist eine Heldengeschichte wie aus dem sowjetischen Legendenschatz und doch wahr in allen Details und daher so bewegend. Seit Jahren erinnerte an der Stößenseebrücke eine Tafel an das Geschehen, doch sie war beschädigt, die Buchstaben durch Möwenkot weggeätzt, zudem war der Vatername des Piloten Boris Kapustin falsch geschrieben. Eine neue, würdige, korrekte Tafel wird feierlich eingeweiht. Zu danken ist das Friedemann Gillert, einem Bürger aus Eberswalde, wo Pilot Kapustin 8 Jahre lang stationiert war. An jenem Unglückstag beobachteten am Boden zahlreiche Augenzeugen, wie die Maschine mit dem roten Stern, dem sowjetischen Hoheitszeichen, mit rasant abnehmender Höhe über den Stadtteil Westend raste und zwischen den Häusern niederzugehen drohte. Doch dann sahen sie, wie der Jet 3-mal kurz abgefangen und wieder hochgerissen wurde, bis er kurz hinter der Stößenseebrücke ins Wasser stürzte. Hauptmann Boris Wladyslawowitsch Kapustin verhinderte, dass seine Kampfmaschine von 19 Tonnen Startgewicht eine Schneise von Tod und Verwüstung durch ein Wohnviertel schnitt. Dafür verzichteten er und der an Bordwaffen sitzende Oberleutnant Juri Nikolajewitsch Janow auf die Chance, mit dem Schleudersitz das eigene Leben zu retten. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS gab 3 Tage später die offizielle Nachricht heraus. 2 Flugzeuge der Gruppe der zeitweilig in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte flogen von einem Flugplatz zu einem anderen. Ein Teil der Strecke war bereits zurückgelegt und die Flugzeuge befanden sich in 4000 Meter Höhe, als einer der Piloten merkte, dass das Steuerungssystem seiner Maschine defekt ist. Ein Versuch, den Kurs zu ändern und zurückzufliegen, scheiterte. Das Flugzeug verlor rasch an Höhe. Der Pilot hätte beschlossen, in der Maschine bleiben und versuchen, sie zur Seite zu steuern. Späteren Berichten zufolge soll die Besatzung die Erlaubnis der Flugleitstelle zum Ausstieg per Schleudersitz gehabt haben. Kapustin forderte demnach Janow auf, den Auslöser zu betätigen, was aber nicht geschah. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel wiederum soll die Bodenleitstelle befohlen haben, nicht auszusteigen, bevor DDR-Gebiet erreicht sei. Belegt wird das nicht. Zudem ist es fraglich, ob die Leitstelle in den dramatischen 30 Sekunden zwischen Totalausfall beider Triebwerke und Absturz die Lage überschaute. Plausibel ist die Sorge der sowjetischen Militärs, dass der Jäger mitsamt seiner hochgeheimen Technik den Westmächten weitgehend intakt in die Hände fallen würde. Die Erzählung voller Heldenmut und Opferbereitschaft wurde, wenig überraschend, in Zweifel gezogen, mitten im Kalten Krieg. 1966, 4 Jahre nach dem Mauerbau, musste ein solcher Vorfall Spekulationen auslösen. Doch keine andere Lesart als diese konnte belegt werden. Willy Brandt, regierender Bürgermeister von West-Berlin, schloss sich hier an und sagte in einer Fernsehansprache, was viele im Westen nicht hören wollten. Wir können davon ausgehen, dass die beiden in den entscheidenden Minuten die Gefahr eines Absturzes in dichtest besiedelte Wohngebiete erkannt und deshalb in Absprache mit ihrer Bodenstation die Maschine in den Stößensee gesteuert haben. Dies bedeutete den Verzicht auf die eigene Rettung. Ich sage das in dankbarer Anerkennung des Opfers, durch das eine Katastrophe vermieden wurde. Die Westinsulaner hatten Gründe, die sowjetische Besatzungsmacht nicht zu mögen, auch einen sehr konkreten. Deren Dauerpräsenz am Himmel demonstrierte Macht und bedeutete Lärm. Die Jets legten es offenkundig darauf an, über den Westsektoren die Schallmauer zu durchbrechen und die Bevölkerung zu erschrecken. Flüge wie der Kapustins gehörten zur Routine. Der Abfangjäger vom Typ Yak-28P mit der Fähigkeit, Atomwaffen zu tragen, war am 6. April 1966 um 15.20 Uhr auf dem sowjetischen Militärflugplatz Eberswalde-Fino, 50 Kilometer nordöstlich von Berlin, mit Kurs Südwest gestartet. Ziel war der sowjetische Flugplatz Köthen. 12 Minuten nach dem Start meldete der Pilot den Ausfall der Triebwerke und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Yak-28P bohrte sich mit der Spitze voran in den Schlamm am Boden der Havelausbuchtung zwischen Charlottenburg und Spandau. Die Briten, in deren Sektor der Stößensee lag, verstanden sehr schnell, was ihnen da vor die Füße gefallen war. Die Vermessung des Wracks durch Taucher ergab, dass man es mit einem seit 1961 bekannten Typ zu tun hatte. Die Yak-28 konnte fast anderthalbfache Schallgeschwindigkeit erreichen und als Aufklärer, Abfangjäger sowie Atombomber eingesetzt werden. Mit ihrer dem Starfighter ähnlichen elektronischen Ausrüstung war die Yak-28 in der Lage, Ziele zu orten und anzugreifen, und zwar unabhängig von der Führung durch die Bodenstationen. Nun erfuhren die Westalliierten, dass die Sowjetarmee Teile ihrer in Deutschland stationierten Luftstreitkräfte auf die moderne Yak-28 umgerüstet hatte. Die aus Großbritannien eingeflogenen Spezialtaucher waren auch Teile der elektronischen Ausrüstung, die verrieten, dass die Yak mit einer neuartigen Radarstörausrüstung bestückt war, einzusetzen gegen radargesteuerte Flugabwehrraketen wie die Hawk-Systeme. Die waren in der Bundesrepublik im Einsatz, um im Kriegsfall tief anfliegende Feindmaschinen abzuschießen. Sehr schnell erschienen auch sowjetische Soldaten am Havelufer. Es waren die Posten vom Ehrenmal im Tiergarten. Sie kamen mit dem Auftrag, die Absperrung der Absturzstelle zu übernehmen und kündigten den Anmarsch eines sowjetischen Bergungstrupps an. Das aber unterband der stellvertretende britische Stadtkommandant Peter T. Heyman. Er ließ die Eigentümer nicht an das Wrack heran. Sie beobachteten in den kommenden Tagen die Bergungsstelle aus der Ferne. Erst am 13. April 1966 übernahm die Sowjetarmee die Wrackreste. Die heiklen Teile, zum Beispiel die Triebwerke, fehlten. Die Briten hatten diese heimlich geborgen und zur Untersuchung zum Flugplatz Gatow geschafft. Die Verladung der anderen Trümmer erfolgte genau auf der Sektorengrenze, mitten auf der Havel, von Schiff zu Schiff. Die beiden schnell geborgenen Leichname der Piloten hatten die Briten zuvor mit allen militärischen Ehren übergeben. Eine sowjetische Kapelle spielte einen Trauermarsch, eine schottische Dudelsackpfeife trat auf, britische und sowjetische Soldaten salutierten.